Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Auch ich bin hier, Thilo.
An dem Rosenmontag, dem vielleicht lustigsten Tag des ganzen Jahres.
Und der ganzen Welt.
Und der ganzen Welt. In Venedig wird es nicht lustig, da fällt es aus. In Düsseldorf ist es auch lustig, halb so lustig wie in Köln, muss man dazu sagen.
In Köln regnet es gerade ohne Ende. Ich weiß nicht, wie lustig es wird. Es pisst in Strömen.
In Brasilien kämpft man mit dem Machoisme. Die sind da ja immer noch alle macho-mäßig unterwegs im Karneval. Das ist in Köln nicht so. Also, NRW liegt da vorne. Wir sind NRWler. Und jetzt habe ich ein bisschen zu viel drum herum geredet. Also, unser Thema heute, Thilo. Die lustigsten Momente aller Zeiten.
Die lustigsten Momente aller Zeiten?
Ja. Wir machen heute unsere ganz private Büttenrede hier. Nein, also, ja. Die lustigsten Momente. Also, ich meine, man ist ja auch immer ein bisschen humorkritisch. Man ist ja auch immer abgeturnt. Man mag ja manche Sorten von Humor nicht, andere schon. Insbesondere, wenn man in der Unterhaltung arbeitet, ist man da ja so ein kleines bisschen geschmäcklerisch. Das ist ja, es liegt ja in der Natur der Sache. Ne? Ich meine, wenn man Koch ist, kann man auch vielleicht nicht überall woanders essen gehen. Ja, oder. Und jetzt müssen wir hier mal einfach sagen, was wir lustig finden. Denn heute ist der lustigste Tag aller Zeiten der Welt. Nein, des Jahres, der ganzen Welt.
Und ja, da gehen die Meinungen ja schon auseinander. Es gibt ja diese fanatischen Karnevalshasser, ne, die dann Köln meiden und einen großen Bogen drumherum fahren im Karneval.
Ja, die sollen direkt abschalten. Die sollen direkt abschalten. Ja. Weg. Ja. Weg mit euch. Ja. Haut ab. Nein, ich bin ja jetzt...
Aber es ist ja schon krass, dass ich in so einer richtigen Büttenrede, in so einer Veranstaltung, so eine richtige Karnevalsveranstaltung, wie man sie kennt aus dem Fernsehen, bin ich noch nicht live. Doch. Im Hotel war ich mal, auf demselben in klein, aber nicht in so einem großen Festsaal.
War es lustig?
In so einem Hotel-Dingens bin ich mal gewesen.
War es lustig?
Ja, ich bin ja Karnevalssympathisant, deswegen finde ich das ganze Ambiente dann schon mal per se positiv. Und ich kann auch über den einen oder anderen Gag dann mal lachen, zumindest in der Stimmung dann, ne? In der man dann da ist, wenn man dann da sitzt und schunkelt und lacht, aber... Ja.
Die Stimmung macht so viel aus. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn unsere Hörer den Comedy-Preis mal wieder anschauen, beziehungsweise reinseppen. So. Man seppt ja heutzutage nochmal. Nur noch. Und wir sitzen ja doch meistens im Publikum und gucken uns das live an. Also ich habe es jetzt, glaube ich, die letzten 18 Jahre oder so gemacht. Man wird ja ganz schön oft mitgerissen. Die Live-Künstler können was, erzeugen Stimmung, man muss einfach lachen. Hier gab es mit Sicherheit auch einige der lustigsten Momente aller Zeiten, aber weiß ich jetzt auch gerade keinen.
Ja, beim Comedy-Preis ist ja immer so inoffiziell die Diskussion, man will nur zur Party gehen, die Show ist so lange und so schlecht und so langweilig. Aber die Wahrheit ist ja in der Mitte. Also ich habe mich schon totgelacht beim Comedy-Preis im Saal. Und das ist ja dann auch dieses Unmittelbare einfach, wenn die Comedians auftreten und dir das dann wirklich so live um die Ohren hauen, dann kommt das einfach stärker. Im Fernsehen diese Distanz, ich weiß auch nicht, tut dem Ganzen, glaube ich, nicht gut. Ist wie vielleicht bei allen Sachen. Kinos, also Filme sind im Kino besser, Bands sind live besser als die Aufzeichnung auf DVD und Comedians sind einfach live auch direkter und mehr auf die 12.
Helge
war zum Beispiel ein totales Highlight. Da bin ich schon mal bei einem Highlight in meinem Leben, der lustigsten Momente aller Zeiten.
Helge 1993 in der Altenweberei.
Nein, das war, glaube ich, sogar 91. Wir waren ganz am Anfang mit dabei. Es war der Hype in den ersten 2, 3 Monaten. Und es war, glaube ich, dieser Auftritt bei Karl Dall, bei Dall Ass, ja, wo dann alle sagten, den Typ muss ich live sehen. Und er spielte in der alten Weberei in Gütersloh und das war bis zum Bersten ausverkauft. Und wir waren da eigentlich alle. Unser Vater sagte, geht ihr mal hin. Ja, ist schon gut irgendwie, aber ach, ich bleib zu Hause. Aber der Rest war da. Robin war da, unser Bruder Robin. Ja. Mein Bruder Simon auch. Also meine Brüder waren beide da.
Ja, unsere Mutter
Unsere Mutter war auch mit. Und dann hat Helge dieses Programm gemacht, damals 91. Ja, wie hieß denn das nochmal? Weißt du das noch, wie das hieß?
Es war jedenfalls alles mit dabei und ich weiß
noch... An der Ampel gegenüber, das war dabei, ne? Und Katzenklo gab es noch lange nicht, weiß ich.
Katzenklo gab es noch nicht, ne? Er hatte schon so ein paar brillante Momente, Samstagabends, aber war das Mitternachtsspitzen? Kann ich mir nicht vorstellen. Samstagabends im WDR. Und Johnny Flash hatten wir auch gesehen, durch Zufall. Aber da weiß ich nicht, da warst du vielleicht auch auf einer Party. Aber Robin und ich hatten ihn gesehen, da lief er 7:45. Und wir dachten, was ist das? Geil. Disco Dancing, na gut, Johnny Flash muss ich nicht groß zitieren, kennt ja jeder.
Weiß man immer nicht, ob das jeder kennt. Und das Problem ist, dass man den Film nicht kriegt. Also, weil der wurde nur von dem Regisseur vertrieben und der ist verstorben und der hat irgendwie nie so wirklich die Rechte verkauft, weil er immer Angst hatte, dass er betuppt wird. Werner Nekes, weiß ich noch. Da ist das nämlich Holger Balz von EMS, das weiß ich, der hat immer versucht, den Nekes zu bequatschen. Gib mir doch die Rechte. Und Nekes hatte immer Angst, dass er seine Seele verkauft, wenn er die Rechte an eine DVD-Firma vertickt. Und Holger Balz ist ihm auf Knien hinterhergerutscht. Aber Nekes immer so, nein, nein, nein. Und jetzt ist er... tot. Ich weiß nicht, ob Johnny Flash jemals mal vernünftig rauskommt. Man kann aber darauf hinweisen, dass der Film, ist das legal, weiß ich nicht, er steht komplett bei YouTube. Ist wahrscheinlich eine Fernsehausstrahlung, die man da sehen kann. Und für mich auch tatsächlich einer der besten deutschen Filme aller Zeiten. Witzigsten Filme, das ist natürlich wieder Auslegungssache. Scheißegal, ey, Johnny Flash ist ein fucking Meisterwerk.
Aber die Sendung heißt ja anders. Unsere heutige heißt ja...
Die witzigsten Momente aller Zeiten war auf jeden Fall einer, war schon mal der Auftritt von Helge in 91 in der Weberei. Und da es ja um uns hier heute geht und unsere Erlebnisse, ist das schon mal gesetzt.
Ja, aber das waren ja 2 Stunden. War das jetzt ein Moment? Okay, einverstanden. Ich finde, der lustigste Filmmoment von Helge ist... dem Sheriff standen die Haare zu Berge. Ich hatte mir eine Schweinsmaske aufgesetzt. bei Doc Snyder hält die Welt in Atem, wo Helge Schneider plötzlich eine total ekelhafte Schweinsmaske auf dem Gesicht hat. Das ist ein schöner Moment.
So. Aber auch der zweite gute Moment war auf jeden Fall. Hier ist 20 Mark, scheiß ihm in die Stiefel, scheiß sie ihm randvoll. Ja. Und dann zieht Peter Thoms die Stiefel an und oh, es ist Stuhl. Ja, das war ein guter Moment.
Das war ein guter Moment. Wobei auch Michael Kessler bei Manta Manta, dem wird ja auch in die Stiefel gepisst. Bis heute wieder drauf angesprochen. Auch ein lustiger Moment.
Ha, ey, jetzt kommt mein Outing. Ich habe noch nie Manta Manta gesehen. Ich weiß, es ist eine Bildungslücke. Frevel.
Kennst du denn das Zitat aus Manta, der Film? Kannst du tanzen? Dann tanz mal ab. Sagt er, jetzt habe ich mal, ich bin immer so schlecht im Witze erzählen, deswegen wird das hier eine Büttenrede voll verkackter Pointen. Wird an der Türsteher sagt das, der Türsteher sagt, ja, kannst du tanzen? Ja, dann tanz mal ab.
Sagt er das zu Michael Kessler? Ah, ja.
Nee, Manta der Film, nicht Manta Manta.
Ach, Manta der Film habe ich übrigens gesehen, absurderweise. Und da ist auch ein Auftritt von Helge Schneider drin.
Ist so. Ist gar nicht so mies. Manta Manta ist ganz rundes Eichinger-Ding, gut besetzt, finde ich, auch mit Til Schweiger und Roland.
Nee, Moment. Nein, falsch. Manta Manta ist der mit Til Schweiger, das Eichinger-Ding.
Hab ich doch gesagt. Manta Manta ist ein ganz rundes Eidinger. Eichinger-Ding.
Der Lars Eidinger.
Ist ein Lars Eidinger. Lars Eidinger hat jetzt ein bisschen gejammert auf der Berlinale.
Ich habe es nicht gesehen.
Ja, er schickt so viel Liebe raus und dann gibt es die nicht zurück und die Gesellschaft ist vergiftet. Bisweilen ist die Gesellschaft vergiftet, da gebe ich ihm völlig recht.
Ja, da hat er recht.
Von rechts ist sie vergiftet. Aber irgendwie war es dann auch so ein bisschen, könnte ich auch so eine PK, könnte ich auch geben, ne? Wenn mal wieder eine Sendung von mir floppt, ich hatte einige Flops die letzten Jahre, ne? Könnte ich auch so eine leicht weinerliche PK abliefern und sagen, ja, das Publikum, ich schicke so viel Liebe daraus, aber die Leute irgendwie...
Ich habe es nicht gesehen.
Die Gesellschaft ist vergiftet, die Leute verstehen auch irgendwie nicht meine geile Fernsehsendung. Da würden alle sagen, weißt du was? Du mach ganz schnell, dass du weg.
Geht das? Ach, ging es in, primär um ihn, dass er sich unverstanden fühlt oder wie?
Also, ich habe jetzt einen Scherz gemacht. Ich bin natürlich Lars Eidinger, ein großer, großer Künstler, ist überhaupt keine Frage. Ja, es ging um ihn. Ich glaube, es war diese Geschichte. Er hat ja so eine Aldi-Designer-Tüte rausgebracht, die limitiert war für 500 Euro mit so einem Design. Das ist alles legitim. Er hat dann nur Werbung gemacht, wo im Hintergrund echte Obdachlose lagen. Und er versteht sich immer als Künstler. Es war ein Kunstprojekt, das stimmt. Aber es war natürlich in dem Moment, wo der Brand oder was zum Verkaufen da drin ist, war es natürlich Kunst und Kommerz in einem. Und dann waren eben diese notleidenden, unbeteiligten Personen da drin involviert. Das ist irgendwie auf Kritik gestoßen, weil er ist ja nun wirklich, er hat gerade ein goldenes Händchen, verdient einen Haufen Geld und dann ist diese Tasche so überteuert und dann liegen diese Obdachlosen so im Hintergrund und so eben mitinszeniert. Es wirkt so ungefragt mitinszeniert, so davor gestellt, schwupp, abgeschossen. Und das ist so ein bisschen auf Kritik gestoßen. Also hat man ihn jetzt nicht für abgefeiert. Und ansonsten ist er ja immer wird ja bejubelt auf den Bühnen und in seinen Rollen und so. Aber das stieß jetzt nicht so auf Gegenliebe. Da fühlte er sich unverstanden. Weiß, das kann auch immer mit Substanzen dazu zusammenhängen, dass man so ein bisschen weinerlich daherkommt. Unterm Strich ist ein großer Künstler, den wir haben, aber die Nummer war natürlich so ein bisschen, wenn ich jetzt irgendwie falsch verstanden werde, dann ist das Publikum schuld. Das funktioniert auch bei ihm nicht. Also ich meine, jeder hat den Hang vielleicht dazu, wenn was in die Hose geht, dann zu sagen, das haben die Leute nicht verstanden. Meine Sendung auf RTL 2, Fake Reaction, Einschaltquote 2%. Thilo, das haben die Leute nicht verstanden. Sie haben das gigantische Entertainment dahinter nicht verstanden. Ja gut, die Sendung war halt ein bisschen vergeigt, war zu lang, war von mir auch nicht so doll moderiert. Regie hat vor allem auch Scheiße gebaut. Verkackt, ne?
War sie wenigstens unfreiwillig lustig, Simon? Wir waren noch nicht beim unfreiwillig lustigen Humor.
Richtig, da war
auch nicht.
Nee, das war. Also ich sag mal so, die Aufzeichnung hat dann irgendwann 4, 5, 6 Stunden Umbaupause, hat so lang gedauert. Es war Pfingsten, Grand Prix Eurovision lief. Die Leute hatten Besseres zu tun, sie sind dann irgendwann nach 2, 3 Stunden auch einfach gegangen, aus dem Publikum. Tschüss. Da stand ich da und gucke, wie die letzten Reihen einfach mal abhauen.
Naja. Ach du Scheiße.
Ja, so eine Tiefpunkte macht man auch. Aber die Sendung war genial, nur das Publikum hat es einfach nicht verstanden.
Ja, die haben es, wenn sie es nicht verstehen.
Ja, sie haben es einfach nicht verstanden. Nein, es kam hier und da ein bisschen was zusammen und meine Wenigkeit hat auch nicht geglänzt. Und so geht dann so ein. Dann wurde alles ein bisschen, ging alles ein bisschen in den Arsch. Was will man machen? Was will man machen auf so einem Podcast? Man muss ein paar Interne raushören, sonst schlafen die Leute ein. So.
Aber trotzdem, wo ich das gerade meinte, ne? Unfreiwilliger Humor, da fällt mir nämlich direkt ein, einer steht vorne, erzählt das, was jetzt in dem Fall du, aber ich finde auch diese Stolperrede gut, mit dem in 10 Minuten, sie steigen in den Hauptbahnhof ein, wo er sich da total verdaddelt hat, wo es da um die Eröffnung ging des neuen Flughafens und er dann da Werbung machte. Und kennst du die Rede? Kennst du das oder kennst du das
natürlich
nicht?
Natürlich, ist ein Stück weit. Was ist es?
Ich finde, dass das Loriot ist. Dass das Loriot in Realität ist.
Erwin Lottermann aus Wuppertal.
Ja, übrigens Loriot in Realität. Da wurde viel rum hin und her gestritten. Toni Erdmann, hast du den Film gesehen?
Ja.
Ja, ich habe im Kino gesessen. Ich sag jetzt mal ganz mit dicker Fresse vor dem großen Hype. Und ich konnte nicht mehr vor Lachen. Es gibt ja auch ein paar traurige Szenen, klar, aber ich konnte nicht mehr vor lachen, weil ich habe das so interpretiert, das ist so wie Loriot-Humor, nur das Vorbild von Loriot sozusagen, wie er in der Realität passiert.
Ah, okay.
Also das ist sozusagen wie eine Realo-Verfilmung von Loriot, mit Menschen.
Loriots Inspiration.
Von Loriots Inspiration. Und so gesehen hat es genau meinen Humor getroffen. Manche fanden das ja nur langweilig und nicht lustig. Wo sind die Gags? Wo sind die Gags? Ja, das ist immer mal das Problem an Humor, wenn man die Gags nicht so ganz deutlich mit anlacht und mit Nachdruck präsentiert, dann, wenn man sich die selber praktisch suchen muss, dann ist das gleich ein Schlag weniger kommerziell, ne?
Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Ja, dann nehmen wir doch direkt mal wieder einen Schlag aus der anderen Richtung, vor der MeToo-Zeit, ja. Thilo. Einer der lustigsten Momente für mich, die Frauen mögen es mir verzeihen, er ist nicht ganz korrekt, ist Rudi Carrell als Security am Flughafen. Da kommt dann, sag ich mal, eine scharfe Blondine vorbei. Die muss er natürlich, da muss er natürlich ganz, ganz penibel kontrollieren. Die muss sich ausziehen bis auf den Slip und wird dann durchgewunken. Aha. Und danach kommt eine Oma mit dem Maschinengewehr, die winkt da so durch.
Ja, den könnte man heute nicht mehr bringen.
Kann man heute nicht mehr bringen. Aber muss ich immer lachen, wenn ich schon dran denke.
Ja, aber man kann ihn ja zum Glück noch bei YouTube gucken dann.
Ja, richtig. Ja, richtig.
Und ein Segen, ne?
Und dann gab es ja auch noch so einen Lachflash. Wir hatten ja so ein paar Lachflashs, ist ja ganz klar. Unter Brüdern ist das ja manchmal schlimm. Und zwar, wir sind ja so ein bisschen Aldi-Nord-Familie gewesen, ne? Also Mittelstand und dann Aldi halt so. Da wird gekauft und natürlich gibt es so Marken und alles, das gibt es, aber wir haben halt dann die Aldi-Sachen gefuttert, ganz normal. Und da waren wir bei unseren Nachbarn und gab es einen leckeren Orangensaft. Und dann hat unsere Mutter gesagt, oh, der Orangensaft, der ist aber lecker. Und dann meinte unsere Nachbarin, ja, der ist neu, von Granini. Und plötzlich wir hatten Lachflash. Plötzlich wird vor unserer Nase das Werbefernsehen zitiert. Das fanden wir so absurd, dass man so dieses Werbefernsehen, das war ein absurder Moment.
Weil das war eine Situation wie in einem Werbespot. Es waren zwei Familien, wir waren alle Kinder. Man hätte es bestimmt auch schön ausleuchten können, wenn man es hätte filmen wollen.
Ich glaube auch.
Es war ein Moment wie im Werbefernsehen. Ja. Und das aber in der Realität.
Und dann hatten wir ja dieses Ding, aber das ist auch so. Ist ja klar, ich habe schon gesagt, das wird ja hier eine ganz große vergeigte Pointenparade, hier unsere Büttenrede. Häufig mit dem Subtext, man muss dabei gewesen sein. Ne? Es war lustig, wenn man dabei war.
Ja, gut. Ja, so ist es jetzt nun mal halt. Man muss dabei gewesen sein. Ja.
Oder Thilo, kennst du, hast du auch so im Freundeskreis, dann fangen die an von so einer Simpsons, so ein Kumpel fängt an von so einer Simpsons-Folge zu erzählen und man denkt nur so, wann ist das vorbei? Naja, weißt du, was ich meine?
Und jetzt bieten wir diesen Service für den Zuhörer, dass wir die ganze Zeit so dieses, ey, weißt du noch, was so lustig war? Und das müssen die sich eine Stunde lang einziehen, müssen aber die können auch ausschalten. Vielleicht ist das auch ein geiler Moment. So, wir erzählen immer, ey, weißt du, was so lustig war? Und sie so, nein, das interessiert mich nicht. Ich stoppe diesen Podcast. Klack!
Ja,
genau. Ist ja auch mal ein Service.
Ja, ich finde
auch. Ich hatte schon mal eine Realpointe im echten Leben auch. Steffi und ich hatten uns getroffen mit einem befreundeten Pärchen und die waren gerade wieder Eltern geworden. Und zum dritten Mal, aber die anderen waren viel älter. Dann saßen wir in einem Café an einem Stehtisch, alle so an einem Stehtisch. Und dann erzählten die, wie anstrengend das ist, wenn man die Kinder erzieht ohne Schnuller. Weil die Kinder die ganze Zeit schreien und dann muss man die ganze Zeit immer wiegen und im Arm halten und dir fliegen irgendwann die Gelenke raus. Und da habe ich gesagt, sag mal, ey, da wäre mir doch lieber mit Schnuller. Wenn ich die ohne Schnuller erziehe, die Kinder, hör mal, dann wäre längst mein Arm verbunden, dann müsste ich ins Krankenhaus, würde mit dem Gips rumrennen. Und dann sagen die beiden parallel, ja, das tun wir ja auch. Und nehmen beide gleichzeitig ihren rechten Arm hoch und legen den auf den Tisch und haben den Gips.
Das ist ja Martina Hill eigentlich, ne? Oder?
Ja, oder das ist Martina Hill. Das war wie bei Knallerfrauen, einen Moment, und der war real. Und ich konnte natürlich nicht mehr vor lachen, weil ich sowas noch nie in echt erlebt hatte. Und die hatten beide Arme in Gips, weil die von dem ewigen Kindergeschaukel Gelenkschmerz, also Gips, also so verbannt, die waren weiß eingebandagiert. Ja, das war auch mal.
Ja, das ist so ein bisschen so ein modernes Hebammending, ne? Ohne Schnuller. Ohne Schnuller.
Ja, schwierig. Kinder ohne Schnuller erziehen, das ist für deine eigenen Ohren ein Albtraum. Also klar kann man das ideologisch machen.
Ja, Autofahren geht schon mal nicht. Autofahren geht schon mal nicht. Ja. Da kann man gucken, was sonst noch so übrig bleibt, ne? Bei uns war auch. Bei uns war auch jetzt alles so ein bisschen am Wochenende die Stimmung bisschen angespannt und dann haben wir
nicht so lustig.
Na, wir sagen wir mal so, es wurde ein Schwangerschaftstest gemacht und der fiel negativ aus und da waren wir dann auch erstmal erleichtert.
Jetzt bei euch?
Ja, ja. Mhm. Wir waren kurz Scheiße. So. Huh, kommt da schon wieder jemand? Oh,
nein!
und so ein paar Anzeichen waren da. Da waren wir so, oh. Und naja, da muss man aufpassen. Und scheinbar haben wir genug aufgepasst.
Das alte Lied.
Und dann, wenn das so schnell aufeinander folgt, ne, dann hast du auch Arbeit. Aber nein, nicht.
Dann hast du auf jeden Fall beide Arme im Gips auch.
Dann hast also du
bei jedem einen.
Aber wirklich, haben alle beide Arme im Gips. Junge, 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 das ist der Kelch ging an uns vorüber. So, Tilo, wir beide auf dem Weg nach Köln. Und dann habe ich dir erzählt, da waren so auf der rechten Seite überall so neue Häuser oder neue oder eine Firma. Und da habe ich so gesagt, ja, wer hat das denn da alles bezahlt? Wer hat das denn da alles bezahlt? Und dann habe ich dir so versucht zu erklären, dass man so, dass das so ein ja, Klischeespruch ist, so, dass das so irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, wer hat das denn da alles bezahlt?
Und dann waren wir ja zwei Stunden später gegen Mittag auf einer Beerdigung. Und dann sind wir, das war ja auch ein bisschen schwierig, sind wir an so einem brandneuen Gütersloher Haus also in der Innenstadt vorbeigekommen. Und dann meintest du so, ja Simon, wer hat denn das alles bezahlt? Und ja, dann hatten wir Lachflash auf der Beerdigung, ne?
Ja, das ist das eigentliche Problem gewesen.
Das
ja,
ist das eigentliche.
Auf der Beerdigung. Ja.
Darf man nicht haben.
Wer wurde denn da beerdigt?
Ja, das behalten wir für uns. Aber wir konnten es ja noch im Keim ersticken.
Nein, das kann man aber trotzdem erklären. Ja. Also, das war schlimm, dass unsere Oma gestorben ist. Aber man muss dazu sagen, sie war 103.
Richtig, richtig.
Sie war 103.
Ja, ja. Und wir haben, es ist ja auch nicht eskaliert. Es hat ja auch keiner mitgekriegt. Wir konnten es ja im Keim
ersticken. Nee, das stimmt.
Aber die Psychologie schlägt einem dann ein Schnippchen. Oder wie sagt man?
Ja, ich habe gehört, dass Lachflashs auf Beerdigungen oft vorkommen.
Schlimm.
Weil man das da dann eben zwanghaft unterdrücken muss. Und alles, was man dann so krampfhaft, zwanghaft unterdrückt, das ist einfach nicht gut.
Nee, das platzt dann aus einem heraus. Hilfe.
Ja. Ich habe mal auf 1 Live, ich kenne zwei peinliche Geschichten, die habe ich auf 1 Live gehört. Eine habe ich von 1 Live gehört und eine von einer Freundin. Die erste Geschichte auf 1 Live war, er ruft an, eure peinlichsten Stories. Da war ein Typ, der hat auf der Klassenfahrt sich total volllaufen lassen. Alle haben gefeiert wie verrückt. Und er hatte eine weiße Jeans an und dann waren alle am Dancen. Das war eine Wahnsinnsparty und er meinte, er hätte wie verrückt getanzt und dann hätte er auf der Tanzfläche tierisch furzen müssen und hat sich dabei komplett in die Buchse geschissen. Und das ist halt, weil er die weiße Jeans an hatte, komplett für alle sichtbar gewesen und alle nur so. Und dann, ja, jedenfalls hätte ihn keine Frau mit dem Arsch mehr angeguckt, den Rest der Fahrt. Das ist komplett erledigt gewesen, ja. Boah, schrecklich.
Ja, das sind harte Momente.
Und die zweite Geschichte, die weiß ich von einer Ex-Freundin, weil die sie wusste, von einer Freundin, die es erlebt hat. Jedenfalls lag diese Freundin wohl mit einem Typen im Bett. Dann ist sie, ich gehe noch mal ins Badezimmer. Und da hat der Typ sich wohl gedacht, oh, ich muss schnell noch mal richtig furzen. Hat aber natürlich extra, damit es nicht irgendwie so in Bettnähe so riecht, sich zur Wand gedreht und hat dann die Wand vollgeschissen.
Oh Mann, ey. Das ist auch
geil. Ich habe noch eine von einer sehr guten Freundin, verbürgt aus erster Hand.
Oh.
Sie kam nach Köln und kannte keinen und war in irgendeinem Club und so und hatte Bock auf Sexualität und dann ist sie mit einem nach Hause gegangen. Und dann morgens irgendwann aufgewacht, der Typ war am Pennen, dachte sich, oh Gott, naja, egal, na komm, ich hau schnell ab. Und dann ist sie noch aufs Badezimmer gegangen, schnell ins Badezimmer, kleines, so ein kleines Klo und musste kacken auch, hat auch gekackt und hat dann, da war kein Klopapier da, der Klassiker. Und dann hat sie echt überlegt, sag ich, was mache ich? Und dann war da so ein Regal und da waren so Handtücher schön gefaltet. Und da hat sie sich schön den Arsch abgewischt und hat das Handtuch wieder so gefaltet und wieder reingelegt in das Regal.
Echt? Ja. Was ist denn das für eine Idee? War der so mies, der One-Night-Stand war so mies.
Ja, nein, sie hatte irgendwie nichts und es war ihr dann egal, weil sie eh besoffen war, da hat sie das gemacht.
Eieieiei, ach besoffen, ja, besoffen. Hab ich gehört, besoffen, aus erster Hand, sie ist, hatte, wenn die besoffen ist, Person X, hat die am Rad gedreht und Party bei ihrem Freund zu Hause, es ist sternhagelvoll irgendwann ab, Toilette war besetzt. Da hat sie ins Schlafzimmer der Eltern gepinkelt. Die Schlafzimmer.
Was?
Ja, also der Schwiegereltern. Ins Schlafzimmer der Schwiegereltern gepinkelt. Und die waren da.
Ach. Was?
Ja.
Und die waren, wie ist denn sowas möglich?
Das ist eine Ansage, ne?
Die liegen im Bett und plötzlich rauscht die da so rein und pisst da in eine Ecke und die gucken doof?
Genau so soll es sich zugetragen haben.
Aber, nein.
Also aus erster Hand tatsächlich auch. Es hat sich so zugetragen.
Mhm. Ach du Scheiße.
Aber das ist schon gar nicht mehr so lustig, jetzt wird es schon so ein bisschen dramatisch. Ich wollte noch ein bisschen die Pipi-Kaka-Geschichte noch ein bisschen weiter ausdehnen. Ist ja so diese Penela-Humor-Sache eigentlich, ne?
Ja, sind und, wir zu viel in die Fäkalnummer jetzt gegangen,
meinst du? Ist doch super.
Ja, ich glaube auch, also, das nimmt uns doch jetzt keiner übel.
Anale Phase.
Apropos übel, es gibt bestimmt auch gute Kurzgeschichten.
Ja, bestimmt.
Ich habe ja selber mal eine erzählt.
Ich wollte noch eine Penela-Geschichte raushauen. Nee, warte mal, Penela sind Grundschüler, ne? Also bei uns war es schon die 6. Klasse und oder 7. und da lief Predator im Kino mit dem berühmten Zitat: You are a ugly motherfucker. You ugly motherfucker. Yeah. Und das habe ich dann auch zu meinem Kumpel gesagt. You ugly motherfucker. Und daraufhin sagte er, wie hast du es rausgefunden? Und dann habe ich gesagt, I found some sperma in the forts.
Und was? Oh
Gott. Ja, also 6., 7. Klasse. Und darüber haben wir uns ein Jahr lang kaputt gelacht. I found some sperma in the forts. War für uns ein Jahr lang lustig.
Das wird jetzt bestimmt ein geflügeltes Wort. Das wird bei Facebook direkt als erstes wahrscheinlich zitiert und steht dann unter dem Posting.
Das wäre schlecht.
Also ich war im Predator, was sagt man? Wir sagen Predator, weil wir damals Predator gesagt haben. Ich war in Predator drin, hat mir gut gefallen. Danach sind Dieter und Wena nochmal reingegangen. Haben gesagt, kommst du nochmal mit? Ah, heute keine Zeit. Dann sind die nochmal reingegangen. Und ich habe es bereut, weil als die drin waren, hat auf der letzten Bank ein Pärchen gebumst.
Echt? Krass.
Ja, und wie alt waren wir da? 16 oder so? Ja, das hätte man noch als spektakuläres Event wahrgenommen. Jetzt wäre man ja wahrscheinlich nur genervt und würde sagen, boah, können die sich verpissen. Aber mit 16 war es eine Mega-Story. Ja, die haben geboomst die ganze Zeit bei dem Film. Und ich so, oh Mann, wieso bin ich nicht nochmal mitgekommen? Mann, ja, aber irgendwie klappte das nicht. So eine Scheiße.
Weißt du noch unsere TV-Total-Synchro?
Nee.
TV Total sind.
Was ist das denn?
Wir haben doch TV. TV Total. Entschuldigung. Nee, hier, wie heißt es nicht? Total Recall. Wir haben doch Total Recall synchronisiert. Weißt du das noch?
Total Recall, ja, haben wir synchronisiert.
Ja, mit vielen Kraft.
Wir haben früher ja einen Film laufen lassen auf VHS und haben dann auf eine normale Audiokassette praktisch eine Synchronisation aufgenommen. Aber nicht auf dasselbe Medium. Das heißt, wir haben uns das danach angeguckt, dann haben wir den Film laufen lassen und parallel das Band gestartet und uns das dann so zusammen angeguckt. Und im Idealfall war es manchmal irgendwie synchron.
Und dann haben wir uns bei der Total Recall Synchron kaputt gelacht. Und dann, der Fortschritt der Technik brachte es mit sich, haben wir die Total Recall Geschichte dann auch nochmal irgendwann richtig vertont und haben uns wieder tausendfach kaputt gelacht, hatten immer ein Lachflash, weil das war diese Szene, wo Arnie so festgehalten wird und total
in diesem Elektrostuhl
und so totalen Psycho-Ausbruch kriegt, weil er...
Ja, er overacted so mit den Augen so.
Ja, und dann haben wir da, ja so, naja, wie soll man sagen, so halt Kraftausdrücke rein. Du Ficker, du. Ja, solche Sachen.
Du Arschloch, du Ficker. Das ist, wenn er diese Wissenschaftler wegkrempelt. Dann sagt, du Arschloch, du Ficker. Aber wenn er so guckt mit den Augen so, dann weiß ich noch ganz genau, was wir drauf synchronisieren. Ich muss jetzt gefickt werden.
Ja, das war eine lustige Synchro. Also da, die hätte man sehen müssen. Da hättet ihr dabei sein müssen.
Man kann auf YouTube ein paar davon ja sehen.
Ja.
Es ist ganz schlimm.
Und Colt Sievers.
Es ist nicht auf den Punkt. Colt Sievers. Oder ist der schlimme Spruch drin, den ich eigentlich am liebsten piepen würde.
Mhm.
Ah,
ja.
Mit dem Bluthund. Das ist schlimm. Ach, jetzt ist das online. Was machen wir damit? Es ist jetzt so, ne?
Löschen, nehme ich an. Weiß es auch nicht. Ja, meinen.
Ich weiß es auch nicht. Aber dann gibt es auch noch 20.000, mit 20.000 Geilen unter dem Meer.
Ja, Kirk Douglas.
Und Kirk Douglas, genau, und Kirk Douglas will den Seehund ficken.
Ah, es ist so schön.
Ja, ist bei YouTube, ja. Auch, guckt einfach mal, oder lasst es lieber, nee, was rede ich hier? Lasst es lieber bleiben. Ich habe nichts gesagt.
Naja, also irgendeiner.
Irgendeiner findet es ja dann, ne?
Ja, kannst am besten postest du es direkt unter den Facebook-Post, glaube ich, oder?
Ja.
Oder auch nicht.
Vielleicht. Also es war auf jeden Fall ein total lustiges Ding, immer Anfang der 90er. Das war ja so Anfang der 90er, ne? Oder war das schon 80er, dass wir so Filme vertont? Also es ging los mit VHS halt. Nachdem man Filme aufnehmen konnte, haben wir sie dann vertont, immer mit dem Tape. Und hinterher haben wir es natürlich mit der Audiospur, mit so einem Mikrofon direkt auf den VHS-Rekorder gemacht. Das war natürlich praktischer.
Ich denke schon, dass es in späten 80ern irgendwie anfing.
Mhm. Ja, mein auch.
Mhm.
Ja, ich habe mal für uns selber so eine selbstgebrannte CD, DVD gemacht und die habe ich jetzt am Wochenende bei Bujo noch Sweeney California in die Hand gedrückt, der wollte sich die nämlich brennen. Und da habe ich ihm die mitgebracht und da ist auch Total Recall drauf und da ist auch Verbotene Liebe, Verbotene Triebe und Ferkules ist da auch drauf. Alles viel zu lang und zu unpointiert aus heutiger Sicht, aber es existiert.
Es existiert, ja, auch bei mir. Katastrophal, was ich da abliefere. Schrecklich. Aber deine Lines finde ich auch lustig.
Alle.
Na, deine Lines sind schon auch immer ganz lustig. Naja.
Ach, das würde ich jetzt mal nicht so auseinander dividieren. Wer da lustiger ist bei der Scheiße.
Ich habe noch drei lustige Momente aus meiner Fernsehkarriere. Immerhin. Ne? 20 Jahre.
Immerhin sind welche geblieben.
Ja. Und zwar einmal.
Also es ist der eine ist der Pimmel.
Der Pimmel, ja, mit der
Radler. Das zweite ist irgendwas mit Elten.
Kennst du das?
Das dritte kennt keiner.
Tilo, da habe ich, hab ich so eine Radlerhose an und da packe ich dann so ein Dildo rein. Und dann denken die, ich habe einen großen. Kennst du das? Hast du auf dem Schirm?
Nee.
Ja, also, nein, okay. das war jetzt ein Scherz.
Hört sich nach einem Mega-Gag an. Übrigens, da muss ich jetzt einhaken. Ich war immer auf dem Weekend of Hell, als es noch in Bottrop war, und da war immer ein Kollege aus Bayern. Und der ist irgendwie immer aus Bayern mit seinen Kumpels zum Weekend of Hell gefahren, so Horrorbörse, Horrormesse. Und hat sich da eine Theke gesessen und ein Bier nach dem anderen getrunken. Fand das toll. Und dann hat er mich immer erkannt und hat da immer gesagt zu mir, hier, Comedy Street, hier. Hier. Und dann macht er immer so an den Oberschenkel, macht er so imaginären Penis, deutete er immer so an und meinte, der beste Joke aller Zeiten. Der beste Joke aller Zeiten. Simon. Es war für ihn der beste Joke aller Zeiten.
Der beste Joke.
Und das hat er Jahr für Jahr immer wieder. Er sah mich mit seinem Bier und war am Lachen, zeigte auf mich, zeigte den imaginären Pimmel am Oberschenkel und meinte, der beste Joke.
Ja.
Hier Grüße an den netten Herrn. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Er war immer sehr sympathisch und ich freute mich immer.
Oder wie?
Irgendwann wusste ich natürlich, wofür er mich loben wollte.
Wie Reinhard...
Ich sage, ja, ich habe das gefilmt.
Ja, wie Reinhard Mohn es nennen würde, das war mein Beitrag zur Gesellschaft. Das war mein Beitrag zur Gesellschaft. Jetzt bringe ich ein paar Sachen durcheinander. Also, ich war mal lustig beim Fernsehen, allerdings nicht vor der Kamera. Das ist eine andere Geschichte. Nee, und zwar haben wir ja mit Elton zusammen Wettsaufen gemacht. Elton und ich, wir haben gar nicht Wettsaufen gemacht. Das wäre zu platt gewesen. Das war der ProSieben-Redaktion zu platt. Nachvollziehbar. Wettsaufen kann man so nicht machen. Das war allerdings auch noch vor Komasaufen, glaube ich. Naja, keine Ahnung. Jedenfalls, Elton und ich wollten 2 Promille erreichen. Oder 1,8 oder 1,4, sowas, ne? Weißt du das noch?
Ah, da war ich dabei, das habe ich gedreht.
Ja. Es war so ein Mittelwert, der eigentlich gar nicht so krass ist. 1,5. Nur, man weiß natürlich nicht, wie das wirkt. Und das Ganze war dann auch in einem zeitlichen Rahmen. In anderen Worten, ich habe mir ein Ding nach dem anderen reingepfiffen. Immer hier diese Cola, was denn nochmal? Dieses Cola mit Rum. Wie heißt das noch? Egal.
Ach. Whisky, Cola, Cola, Rum.
Ja. Cola, Rum. Na, wie heißen die denn? Havanna, ne? Havanna, nee.
Ach, Havanna Club?
Sowas?
Ach, was weiß ich. Ach. Ja, Cola, Rum kann man auch so stehen lassen.
Ich habe mir die Dinger reingepfiffen und der Pegel schoss nach oben. Ja, und was war? Plötzlich kommt der Brainpool-Chef vorbei. Der Brainpool-Chef kommt vorbei. Voll nett eigentlich. Ja. Voll nett. Und da war ich.
Und du halt beim Chef sternhagelvoll.
Ich war sternhagelvoll beim Chef und habe den legendären Gag gemacht. Du Jörg, ich habe da noch ein Konzept. Und ich glaube, das war lustig.
Klar, aber das war voll lustig. Aber der fand es doch auch witzig. Ja. Der stand doch da locker eine halbe Stunde dabei und hat sich das angeguckt.
Musste auch grinsen. Und dann war da noch eine Situation bei Comedy Street. Da war ich der Tennisprofi, der pleite gegangene Tennisprofi aus einem anderen Jahrzehnt, quasi der Björn Borg von Dortmund. Und da hatten wir so eine alte S-Klasse und ich hatte so schlechte Tennisprofi-Klamotten an und war die ganze Zeit besoffen. Und habe ich irgendwo hingepinkelt auch. Ah, Donnerwetter, ich glaube diese...
Ja, in echt? Ja, du hast, glaube ich, echt gepisst auch, ne?
Ja.
Nee, oder war das mit Zoonkist oder eine Mischung aus beidem? Ich glaube, einmal hast du echt gepisst.
Ich glaube, ich habe...
Nee, echt gepisst hast du bei Elton vs. Simon auf diesen Eisblock. Da haben auch alle gekreischt.
Ich glaube, ich habe auch bei Comedy Street als versoffener Tennisprofi, habe ich in die... Darf man gar nicht so erzählen, ist ja eine Ordnungswidrigkeit, ne? Aber es ist passiert, ich weiß nicht, ob es jemals gesendet wurde. Ich behaupte... Ich weiß auch
nicht. Doch, ich weiß das noch. Einmal hast du echt gepinkelt als Tennisprofi, bin ich sicher.
Nächste, also pass auf. Der dritte Fernsehmoment, den ich jetzt schildern möchte, der war wirklich lustig. So, und zwar war das mit der Spielpartnerin Katharina. Und Katharina, kann man so sagen, Volksmund würde sagen, ist ein Schuss.
Diese superschöne, ja, ne?
War ein Schuss. Ja. Katharina war ein Schuss. Und dann hatten Katharina und ich dieselben Klamotten angezogen und wir hatten einen Bulli. Und Katharina rannte dann so an den Bulli rum und sagte zu so einem Kerl, können Sie mal gucken, hier am Auspuff, irgendwas ist mit dem Auto. Und dann ich hol mal gerade was.
Ja, hast du das deutlich genug gesagt, dass sie ein Kostüm anhatte und du gelauert hast, im Moment für den Zuschauer noch nicht sichtbar, mit demselben Kostüm.
Richtig, ich hatte mich im Bulli versteckt, im selben Kostüm, mit so ganz markanten Sachen. Also ich hatte natürlich auch...
Genau, und sie hat einen herübergewunken von der anderen Straßenseite und hat gesagt, können Sie mir mal gerade helfen, das Auto springt nicht an.
Ja, so, ne? Und ich hatte natürlich auch Brüste, ich war so ein bisschen auf Frau gemacht und einen neongelben Sonnenschirm hatten wir beide und ein Röckchen. So, naja, also kann sich ja schon jeder denken, ist ja eigentlich auch so ein versteckte Kameraklassiker, aber da hatten wir dann irgendwie so einen Verwaltungsangestellten aus Dortmund, so einen ganz seriösen Mann, der einfach auch zu seriös war, um das Hilfegesuch der Frau nicht
zu beantworten.
Ja, man
muss das aber jetzt erklären, du hast das noch nicht gut erklärt. Sie hat den rübergewunken, der ging über die Straße, war abgelenkt. In dem Moment haben wir für ihn nicht sichtbar aus der Schiebetür dich rausgeholt und Katharina in den Bulli rein. Schiebetür zu. Jetzt stand statt der schönen Frau, standst du da mit denselben Klamotten. Und er kam dann um den Bulli rum, wollte der Frau helfen und sah dann halt dich. Eine hässliche Frau.
Ja.
Und er konnte das nicht, er kriegte das nicht auf den Schirm.
Nee, hat er nicht auf den Schirm gekriegt. Und ich habe ihn dann noch gefragt.
Den Kameragag erklärt. Aber das kann man nachgucken, das ist ja in der Sendung drin gewesen, das ist einer der besten Clips, die uns jemals gelungen ist.
Und ich habe ihn dann noch so nachgerufen, ja, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken?
Wollen wir einen Kaffee zusammen? Er hat doch noch mit dem Kopf geschüttelt, der ist doch so weggegangen. Völlig irritiert ist er weggegangen, völlig zerstört im Kopf.
So ein ganz anständiger. Ja, das war lustig. Das war lustig.
Ich hatte mal einen lustigen Moment bei der Arbeit, da war ich bei WDR im Praktikum, das war 98, da war ich bei der Sendung Die Anrainer. Und das war richtig aufwendig, so Lindenstraße am Rhein, könnte man sagen. Die hatten auch ein eigenes riesiges Set gebaut für 13 Millionen Mark da. Aber das ist völlig egal. Jedenfalls waren ganz viele Leute und Komparsen am Set und sie hatten einen neuen Klepperlauder. Das ist der, der immer diese Klappe schlagen muss. Und der stellte sich in die Mitte und alle meinten, ja, die Kameras laufen, du kannst die Klappe schlagen. Und dann schlug er die Klappe und dann ist ja dieses Knallgeräusch, ist ja der Synchron-Sound für zum Synchronanlegen für den Ton. Ja, jedenfalls, er schlug die Klappe und es kam kein Knallgeräusch. Er schlug zu und es machte nichts. Und alle guckten nur. Und er kriegte so Augen und Panik und wollte die Klappe dann natürlich wieder aufmachen. Und dann kriegte er sie nicht auf. Und dann zog er an der Klappe und irgendwann zog er sie. Und dann war da so ein Kaugummi, so ein Kleber zwischengeklebt. Da hatten die den verarscht und hatten da so ein Kaugummi dazwischen geklebt. Und das zog dann auch noch so Fäden, so mit einem Ruck. Das versuchte er es nochmal zuzumachen, es kam wieder kein Sound und irgendwann hat er realisiert, er wurde verarscht und alle Leute waren natürlich am Grölen. Es waren locker 50 Leute am Set und er kriegte aber auch Applaus. Aber ich muss sagen, die Hektik und Panik in seinen Augen, das war ein schöner Anblick. Ja, das war witzig. Und dann, ja, dann merkte man so, dann hörte man, ja, okay. Das ist wohl an solchen großen Sets manchmal üblich, den Klepperloader dann zu verarschen, ne? Aber irgendwer verarschte den Kameramann auch zurück. Ich weiß noch, dass der dann auf seinem Dolly saß mit diesem fetten Apparillo und wollte dann in das, wollte dann reingucken in den Sucher, in die Kamera und das Bild checken und da war dann ein Pappbecher drin. War auch lustig. Und dann guckte er so in den Pappbecher rein. Hatte einer in den Sucher so ein Pappbecher reingesteckt. Okay, genug von Set-Humor. Simon, erzähl was
Besseres. Also, um so ein bisschen natürlich auch die Popkultur immer abzureißen bei uns im Podcast. Sacha Baron Cohen, finde ich, der hat auch schon krass lustige Momente rausgehauen. Also der ganze Film Borat, finde ich, ist eine Sensation. Und Bruno, der Film war auch gut. Ich fand ihn auch besonders gut in der Fernsehserie. Sacha Baron Cohen, um ihn mal genannt zu haben, der wiederum als Vorbild Peter Sellers hat. Da möchte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen, denn das ist meine absolute Lieblingsszene von allen Filmen aller Zeiten. Das ist in Der beste Mann bei Interpol.
Natürlich.
Herbert Lohm.
Es ist die Szene mit dem Barren.
Ja, Herbert Lohm eigentlich verkleidet sich Inspektor Clouseau auch als Glöckner von Notre Dame auch. Das ist eigentlich die Szene.
Und das ist, glaube ich, der Flick mit. Ist das nicht der Flick schon?
Der beste Mann bei Interpol. Der beste Mann bei Interpol.
Das mit dem Glöckner war, glaube ich, in dem danach noch.
Nee.
Oder und war das mit dem.
Dann ist nämlich okay. Herbert Lohm ist ja immer der Vorgesetzte von Clouseau, der mit den ganzen Ticks. Und der durchbohrt ja von unten das Parkett und beobachtet Inspektor Clouseau. Und Inspektor Clouseau kommt nach Hause und Kato lauert ihm auf. Und dann gibt es diese sensationelle Zeitlupenschlägerei zwischen Kato und Inspektor Clouseau. Inspektor Clouseau stolpert auch über dieses, dieses teleskophafte Fernrohr, mit dem Inspektor Dreifuß ihn observiert und fällt in Zeitlupe auf Kato und Kato kriegt noch einen mit und dann sind sie mit wie heißen nochmal diese Knallknüppel? Diese
Moment, aber Clouseau stolpert doch über dieses...
Sag ich
Okular,
doch.
Und das kriegt doch, genau, das kriegt doch Herbert Lohm dann aufs Auge.
Der fällt dann in Zeitlupe von der Leiter oder mit der Leiter runter. Ja. Und das Sounddesign ist auch so geil, so schön in Zeitlupe. So. Ja. Und dann ist das mit Kato abgefrühstückt und dann probiert Inspektor Clouseau noch eine neue Maskerade aus. Nämlich, das ist der Ursprung, ne? Inspektor Clouseau verkleidet sich als Glöckner von Notre Dame und hüpft mit Buckel und so einer krummen Nase darum. Und Kato erkennt ihn aber nicht und sagt, halt, wer sind Sie? Oh nein, die Glocken, die Glocken.
Was haben Sie mit Inspektor Clouseau gemacht?
Ja, das ist schön. Und der Gasbuckel explodiert, alles fliegt in die Luft und Inspektor Dreifuß muss ins Krankenhaus. Irgendwie so in etwa endet es.
Ja, Moment. Der fliegt doch mit seinem Gasbuckel erstmal raus.
Der fliegt raus.
Den Schlauch verbunden, vor, dann fliegt der
vor dem Big Ben.
Vom Balkon, genau. Da fliegt er doch dann so rum. Und dann.
Ja, das Ventil?
Das, oder macht das so wie so ein Ballon? So. Brrrt, ich weiß nicht mehr genau.
Irgendwas explodiert. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr genau. Das Ventil ist doch dann also, so auf Penishöhe, ja?
Ja, da fliegt er. Fliegt genau, er. So und, ist es gewesen.
Und der Gasvorrat, glaube ich, in der Wohnung explodiert. Und er telefoniert ja auch die ganze Zeit noch im Flug.
Ach echt? Ach so, der kriegt das nicht mit, dass er wegfliegt. So
ja, was, er kriegt ja so einen neuen Auftrag. Und dann ist er ja immer so ein bisschen so, naja, sehr gerne. Also er hält sich ja immer für den größten Ermittler aller Zeiten. Man muss es gesehen haben.
Ja, ich habe, das ist diese Abteilung, wir erzählen euch, was noch so lustig war. So,
posten wir einfach. Tilo, posten wir einfach unter unserem Facebook-Posting. Also das ist auf jeden Fall die lustigste Filmszene aller Zeiten.
Ja, muss auch sagen, da, wie wir damals bei Mama und Papa auf dem Sofa gesessen haben und immer Inspektor Clouseau, da habe ich gelacht, ich habe manchmal gelacht, dass ich heiser wurde.
Ja.
Das war früher noch so der Effekt, wenn man diese Sachen, diese Classics zum ersten Mal gesehen hat, ey, man ist gestorben. Und meine Lieblingsszene von Inspektor Clouseau ist die, wo er investigativ in so einen Raum reingeht, die Tür zumacht und es ist komplett stockfinster. Dann drückt er den Lichtschalter, stellt fest, der Lichtschalter ist offensichtlich kaputt. Dann macht er ein Feuerzeug an und geht die ganze Zeit. Ja. Geht. Ja. Und irgendwann geht hinter ihm die Tür wieder auf. Er ist nur einen Meter gegangen und jemand macht den richtigen Lichtschalter an. Es wird hell und Clouseau hat so ein Fitnessband angemacht.
Ist auf dem Laufband.
Er latscht die ganze Zeit auf so einem Laufband.
Ja. Und dann
Das überspielt er natürlich und dann geht er doch zu den Barren. Ja. Ich war damals in der Schule.
Der Abgang war immer meine Stärke. War
ich immer besonders gut. Und dann springt er aber nicht nach links runter, wo er normalerweise normal auf der Matte landet, er springt nach rechts und da ist die Treppe, die dann runtergeht in den Salon. Und ja, vielleicht ist das die witzigste Szene, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe.
Ja, die ist auch beim besten Mann bei Interpol. Das ist einfach der beste Film mit drei Fuß in Bayern.
Das ist der beste Clouseau.
Das spricht schon für sich, dass drei Fuß sich in Bayern auf dem Schloss versteckt.
Schön auch der fiese Killer, der weder im Vorspann noch im Abspann erwähnt wird, aber es ist Omar Sharif.
Ach guck, Omar Sharif.
Oh. Ja. Es gibt so einen Killer, der versucht, Inspektor Clouseau zu töten. Und das ist Omar Sharif. Es steht aber nicht in Vor- und Abspann drin. Das war auch so geil. Ja, ey, das ist aber eh mit den Comic-Classics, also ich kann mich da wirklich erinnern an meine schlimmsten Lachflash, hatte ich auch bei Leben des Brian, den ich das erste Mal im Religionsunterricht vor Ostern gesehen habe. So nach dem Motto, heute gucken wir einen Film und dann könnt ihr in die Ferien und dann das Leben des Brian geguckt. Die Katholiken durften den nicht sehen, der lief nur bei den Evangelien.
Ach, guck.
Katholiken, nein, wir gucken den Film nicht, Gotteslästerung. Aber wir haben geguckt. Und dann konnten wir alle so erzählen, geil. Und dann natürlich, weil früher sowas ja immer noch im Programmkino lief, natürlich Leben des Brian zwei, dreimal auch im Kino geguckt und einen totalen Lachflash gehabt. Und dann wussten wir, müssen von Monty Python alle gucken. Es gibt ja nur vier. Den ersten kannten wir alle, weil der Silvester mal lief hier und die...
Wunderbare Welt der Schwerkraft.
Genau, richtig. So, dann Life of Brian gesehen und dann alle in Ritter der Kokosnuss gegangen. Und da hatte ich im Bambi Gütersloh einen meiner schlimmsten Lachflashs aller Zeiten. Ich habe so infernalisch schlimm gelacht bei Ritter der Kokosnuss. Das ist, war auch nicht mehr zu... Das war also Inspektor Clouseau-Niveau. Würde sagen, einer meiner lustigsten Momente im Leben, definitiv, da diese Vorführung. Und da glaube ich auch zwei, dreimal drin gewesen. Ich habe mir jetzt noch die Blu-ray geholt, aber ich habe immer so ein bisschen Angst. Weil Comedy manchmal auch so ein bisschen über die Jahre, dann weiß man nicht mehr, dann ist man in einer anderen Stimmung, dann hat man so eine Erwartungshaltung. Kann man dann da noch so, muss man überhaupt noch so drüber lachen oder schmunzelt man? Ich habe letztens einen Ausschnitt aus Life of Brian gesehen bei YouTube, da musste ich direkt voll loslachen. Und da dachte ich, doch, jetzt hole ich mir den, habe ich mir beide geholt, Kokosnuss und Life of Brian und werde mir die bei Gelegenheit einfach mal ganz entspannt, ohne große Erwartungshaltung nochmal reinpfeifen. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall wieder sehr abgrölen.
Ja doch, also Monty Python enttäuscht einen eigentlich nie, finde ich. Also wir haben ja damals auch bei dem Sender der stationierten britischen Soldaten reingeschaltet. Den hatten wir ja zu Hause, SSVC oder BFBS. Mal hieß er so, mal so. Und da war ja dieses Frühstück im Grünen inszeniert von Sam Peckinpah.
Ja.
Was
war das? Genau. Frühstück, Picknick im Grünen von Sam Peckinpah.
Inszeniert.
Also, müssen wir den jetzt erklären, Sam Peckinpah?
Ja, also
viel
blutrünstiger.
Von John Woo.
Blutrünstiger.
Viele harte, gute, klassische Actionfilme gedreht und sein Markenzeichen unfassbar riesige Blutfontänen.
Ein Brite.
Ich habe als Kind den Trailer gesehen von Steiner das Eiserne Kreuz im Kino. Ich dachte, was ist denn hier los? Wie die Soldaten in dem Stacheldraht sich knäulten und dann noch zerfetzt wurden. Sowas lief ja früher immer vor Dschungelbuch und Bernhard und Bianca liefen ja diese Trailer immer. Ja.
Und ich weiß nicht, wer es ist, ob John Cleese oder Terry Gilliam, aber der legendäre Ausspruch, Hello, anyone for tennis? Und wirft so einen Tennisball rüber, glaube ich. Dann der fällt dann auf die Klavierklappe, auf die Klappe vom Klavier und schlägt dem Klavierspieler, der so schön im Picknick im Grünen so schön daherklimpert, schlägt ihm die Arme ab oder der Ball fliegt einem ins Auge und das blutet alles. Also ein total blutiges Gemetzel. Ja,
es war ein Traum.
Lustiger Sketch.
Man darf nicht vergessen, was so die ganz allerersten Comedy-Erfahrungen auch sind, sagen wir mal. Ich meine, klar, wenn man 2, 3, 4 Jahre ist, dann waren es natürlich die Cartoons, natürlich auch Tom und Jerry, hartes Zeug. Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt, Greta war hier, meine Tochter, und ich will ihr was gucken. Und dann hatte ich irgendwie, Netflix war irgendwie offline, keine Ahnung. Und dann habe ich ihr ein Tape angemacht, hatte mir eine Freundin hier vom Sperrmüll mitgebracht, Tapes mit Disney-Cartoons. Die Disney-Filme kennt die alle, findet die auch geil. Das ist nicht das Ding, sie kennt auch die Figuren. Aber dann habe ich ihr so eine Kassette angemacht mit Donald Duck-Cartoons. Hier, guck dir das an. Und irgendwann sagt die so, ey Papa, warum soll ich das gucken? Das ist nicht lustig. Ich so, was ist denn da nicht lustig? Die ganze Zeit tun sich da welche weh und das ist doch nicht lustig. Die tun sich ja die ganze Zeit weh. Ich sage, ja.
Wie, das war lustig.
Ja, dann haut er dem dann. Das fand ich total verstörend. Da dachte ich, was ist denn mit der Jugend los? Ist jetzt, andere Leute tun sich weh. Ah, ist das jetzt Schadenfreude? Ist das jetzt nicht mehr der geile Scheiß? Aha, interessant. Dann hat die das irritiert. Da dachte ich so, na, bin ich ja mal gespannt, was das so hinführt. Also, aber zum Beispiel Louis de Funès findet es lustig. Also das geht. Wobei, ich habe mit ihr Brust oder Keule geguckt. Ich habe mich totgelacht. Greti fanden auch gut, aber mehr so interessant wegen dem Essen und so. Oh, und wenn die Haushälterin von dem Kronleuchter runterfällt und bricht sich dann das Bein und das steht dann so ab. Ja, das fand die auch so, aua, jetzt hat die sich aber auch wehgetan. Vielleicht sind Kinder aber auch... Mit fast 10 ist vielleicht noch zu früh für Slapstick, für harten Slapstick. Mach sein, weiß ich nicht.
Also wir haben damals auf jeden Fall ja auch immer Nonstop-Nonsens massiv abgefeiert. Und ja, der Dieter Hallervorden hat ja auch diesen Slapstick bedient. Ach du lieber Harry, wenn er dann so komplett in... im Verband, auf einer Bahre, durch die Straßen, auch noch so ein bisschen actionmäßig da durchdreht. Das fanden wir ja ganz große Klasse. Oder Nonstop Nonsense, ja, das schneller gedrehte, diese Einspieler.
Das war ja damals schon, die hatten sich die amerikanischen Cartoons da schon zur Vorlage genommen. Das war diese Fortsetzungsgeschichten bei Nonstop Nonsense sind ihrer Zeit um Lichtjahre voraus. In dieses Tempo, was die da vorlegen. Ich habe es nochmal geguckt, also ich finde es echt spektakulär. Wirklich deutsches Fernsehen on top. Und was auch damals natürlich immer lief, Stan und Olli in der Serie Dick und Doof. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, was das konkret war. Es war natürlich klar, alle Filme auseinandergeschnitten, konfektioniert auf 20 Minuten als Serie. Und jetzt gibt es diese Serie, es sind 98 Folgen, also die ganzen Filme in Häppchen geschnippelt. Die gibt es jetzt als eine Box, wo diese ZDF-Serie drauf ist. Und dann habe ich die in der Hand gehalten und dann stand hinten drauf, jede Woche freitags, wenn das lief, 15, 16 Millionen Zuschauer.
Ach, das mal. Krass.
Ja. Echt, ja, was wir geguckt haben, Dick und Doof, 16 Millionen Zuschauer um 18.20 Uhr. Ja, es waren andere Zeiten, ich weiß. Aber was ist das denn für ein Blockbuster? Dann ist ja kein Wunder, dass unsere Generation alle Laurel und Hardy kennt, ist ja logisch. Wenn das 16 Millionen geguckt haben,
Alter,
ist ja nicht zu fassen. Die funktionieren bei Greta übrigens sensationell. Also die Stan und Olli, das funktioniert bei Kindern wunderbar. Ja, weil die in diesen Characters drin sind. Da dann finden sie eine Olli, dann merken sie schnell und der Stan ist doof. Dann fühlen sie sich klüger als der und das geht wunderbar.
Ach, wie schön, ja.
Da muss ich mich auch totlachen bei manchen Sachen. Da sind Zerstörungsorgien bei. Das Verhältnis Mann und Frau ist sehr interessant bei Stan und Olli. Und ja, kann man manchmal ein bisschen mitfühlen, wenn die so fies sind.
Das
dann denkt man so, ach, na.
Das Biopic ist ja auch empfehlenswert, dass man da, ist ja schön gemacht.
Richtig, ja.
Ja, sag mal, Thilo, jetzt sind wir einmal quer durch die Timeline unseres Lebens ja mehr oder weniger rückwärts marschiert. Da können wir eigentlich schon wieder den Laden für heute schließen, oder? Unsere Büttenrede.
Vielleicht sollten wir jetzt eine Top 5 machen oder eine Top 10 der lustigsten Personen, die je gelebt haben.
Ich kann,
wir haben jetzt natürlich fast nur über Männer geredet, Comedians, lustige Frauen, ja. Die standen jahrzehntelang immer etwas hinten an. Wir haben natürlich jetzt Caroline Kebekus und Hazel Brugger. Klar, die sind uns auch persönlich bekannt, aber man muss auch sagen, ich habe sie auch beide live gesehen. Und das ist einfach spektakulär. Da kann man sich nur drauf freuen, dass da noch viel mehr kommt. Und habe ich auch schon natürlich diverse andere gesehen. Also da sind die Damen auf dem Vormarsch. Aber wenn ich jetzt eine Liste machen würde mit den 5 lustigsten Menschen der Welt, dann wären es wahrscheinlich nur Männer. Das schicke ich mal voran. Simon, wer ist dabei? Ich sag, John Cleese ist dabei.
Sacha Baron Cohen ist dabei.
Louis de Funès.
Peter Sellers.
Louis de Funès auf jeden Fall.
Ja, Peter Sellers auch.
Und natürlich, genau.
Und, ja, und dann Stan kann man,
und Olli natürlich. Und
muss man Loriot vielleicht auch nennen.
Loriot. Ja, für mich auch natürlich Didi Hallerford, Nonstop Nonsense, muss man dazu zählen. Aber auf was wäre denn die Top-Liste? Wenn man jetzt sagen würde, Monty Python, auf wen reduziert man sich da? Michael Palin oder würde man sagen, John Cleese? Wer ist denn der lustigste Mensch, der jemals lebte? Ist es John Cleese oder ist es Oliver Hardy?
Beantworte.
Oder ist es Peter Sellers? Die drei? Sind es die drei? Sind es die drei? Peter Sellers, Oliver Hardy
und John Cleese? Wegen mir ist das so.
Bud Spencer, Terence Hill haben wir noch nicht erwähnt. Aber die haben ja ein bisschen Laurel und Hardy auch kopiert.
Ja, jeder ist von irgendwas anderem inspiriert, schwer zu sagen.
Jeder findet natürlich auch andere lustig, das ist schon klar. Aber ich dachte, wir versuchen eine Top 5 aufzustellen, aber wenn wir es nicht schaffen.
Das hast du doch aber gerade gemacht, oder?
Habe ich gemacht. Ich sag Peter Sellers, Oliver Hardy, Louis de Funès, John Cleese. Und auf Platz 5?
Ja, Sacha Baron Cohen, finde ich, muss man auch.
Sacha Baron Cohen?
Muss man da.
Da möchte ich übrigens noch mein Lieblingsfilm schauen. Sacha Baron Cohen ist ein Film, den kaum einer kennt. Schreianfall gehabt, der Spion und sein Bruder.
Ja, ja, mit der Elefantenszene. Die posten wir auch noch unter dem Facebook-Post. Mit
der Elefantenszene.
Hat sich ja, aber.
Nee, man soll den ganzen Film gucken. Man muss den ganzen Film.
Hat sich aber auf DVD.
Er nicht.
Hat sich auf DVD schon ordentlich verbreitet. Ist schon,
ist das so?
Ist schon ein Geheimtipp.
Das freut mich.
Ist schon ein Basic-Geheimtipp.
Ich habe den ein paar Damen empfohlen. Die fand zum Beispiel Hazel Brugger fand ihn nicht so geil. Immerhin sagte Hazel, ich fand ihn aber nicht so geil.
Sind ein paar komische Momente
bei jedem
drin.
Der Film. Ja, es ist, weiß ich nicht, ist es Jungshumor, ich habe keine Ahnung. Ich hatte einen kollektiven Nervenzusammenbruch. Ja, wahrscheinlich ist es so. Also, alle Zuhörerinnen, guckt ihn euch gerne an. Erwartet jetzt vielleicht nicht das große Gagfest. Alle Jungs, die jetzt vielleicht die letzte Stunde gehört haben und mit uns den Humor ein bisschen teilen.
Pflicht.
Zieht euch das Ding mal schnellstens rein.
Absolut Pflicht.
Ja.
Ja, Thilo, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle mal Schluss machen, denn ich muss das Ding ja jetzt noch bearbeiten oder schneiden oder nochmal einmal rechnen und hochladen und hast du nicht gesehen und die Zeit ist einfach zu knapp. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Lustigkeit am Rosenmontag versprüht, behaupte ich. Mehr war nicht drin, mehr war nicht rauszuholen, das muss reichen und oder was sind dein Fazit?
Ich habe da zum Abschied noch ein kleines Schmankerl zu bringen, und zwar zu dem Thema Porno, was wir noch gar nicht angesprochen
haben. Wir wollen Fahrräder. Fahrräder. Heute ist das Thema Fahrräder.
Nein, Fahrrad, hast du einen guten Fahrrad-Gag?
Nee.
Bicycle Repairman von Monty Python.
Richtig.
Kann man noch empfehlen. Auch ein sehr lustiger Moment. Nein, es ist eine verbürgte Geschichte aus unserer Heimat und die Person, um die es geht, ist mir bekannt. Jedenfalls lag sie im Zimmer, in ihrem Kinderzimmer, Jugendzimmer mit 17, 18 Jahren, hatte Kopfhörer auf und schaute sich einen Porno an. Dabei war er am Onanieren. Ich sag mal er, es war ein Mann. Der Mann onanierte Kopfhörer auf dem Kopf mit Musik zu einem Pornofilm. Dann hörte er ein Klacken, schaute zur Seite, es war niemand im Raum, aber die frische Wäsche war schön gefaltet ins Regal einsortiert worden von seiner Mutter, die offensichtlich gerade die Tür geschlossen hatte. Und damit, mit diesem Bild, möchte ich auch diese Sendung schließen und wünsche euch noch eine schöne Sauforgie heute Abend, wenn ihr in Köln seid. Prost, wenn ihr in Berlin seid, eben nicht. Bis dahin, Simon?
Ja, eben nicht. Hier in Berlin nicht mehr, aber danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.